Marek Janowski. Ich freue mich, den heute in der ganzen Welt geschätzten Dirigenten bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Janowski, und herzlich willkommen.
Schönen Dank.
Bei der Vorbereitung von Gesprächen wie diesem, Herr Janowski, geht es mir immer ein wenig wie dem Schriftsteller, der das erste leere Blatt in die Maschine gespannt hat. Wie beginnen? Man hat viel gelesen, viel gehört, hat eigene Erfahrungen mit dem Künstler, der einem gegenüber sitzt, und soll nun aus dieser Fülle heraus sinnvoll gewichten. Ich versuche dann, und ein Versuch kann es wirklich nur sein, das Ganze der Persönlichkeit in den Blick zu bekommen und frage mich, was ist dir vor allem aufgefallen? Bei Ihnen, Herr Janowski, ist mir aufgefallen, wie konsequent und geradlinig Sie Ihren Weg gegangen sind. Vom Studenten an der Kölner Musikhochschule, den ich selbst noch korrepetierend erlebt habe, bis zum Dirigenten mit internationalem Ruf. Fast wie im Bilderbuch, könnte man von außen betrachtet sagen. War das wirklich so?
Nein, nein, das war überhaupt nicht so. Oder zumindest in der Vorstellung des Musikstudenten zur damaligen Zeit nicht so. Und es ist auch, glaube ich, in Wahrheit so gewesen, dass diese, wenn man so will, dass diese Karriere, dieser, das ist ja heute so das Wort, was man jeglicher Art von Entwicklung in jeglicher Berufsrichtung oder jeglichem Berufstypus quasi gleichsam so aufklebt, von Entwicklung oder von Gestaltung eines Lebenswegs, da können Sie ja heute gar nicht mehr sprechen, das heißt immer sofort Karriere. Aber wenn denn, wie das ja in meinem Beruf vielleicht doch ein bisschen naheliegend ist, das Wort Karriere seine Berechtigung hat, diese Karriere ist, ich will nicht so sehr sagen, mit sehr vielen Zacken und mit sehr vielen Umleitungen vonstatten gegangen. Sie hat doch eher vielleicht auch nicht so sehr viele gravierende Rückschläge erlebt als Stopps, als Haltepunkte. Und wenn ich diese Haltepunkte, die man dann fairerweise auch sich selbst gegenüber als Stillstände bezeichnen muss, wenn ich die von heute aus auf die Person, auf meine Person in einem Alter von 21, 22, 23 Jahren zurückprojiziere, so würde der 23-Jährige von damals gesagt haben, doch, dass die Karriere gegen große Hindernisse gelaufen ist und an bestimmten Hindernissen große und hoffentlich nicht zu lange Zeit stehen geblieben ist. Wenn man das aus der heutigen Warte sieht, und das ist ja nicht, oder ich hoffe nicht, dass ich aus der heutigen Warte über einen Endpunkt einer Entwicklung sprechen muss, dann kann ich eigentlich nur sagen, gerade für jemanden wie mich haben sich diese Hindernisse Gott sei Dank als sehr stark erwiesen. Denn mir ist in meiner Schulzeit eigentlich alle Dinge sehr, sehr leicht gefallen oder relativ leicht gefallen. Ich habe auch mit den beiden Instrumenten, mit denen ich mich während meiner Schulzeit beschäftigt habe, mit der Geige und dem Klavier, ich habe mich denen in meinen ganzen Schuljahren mit einer großen Seriosität und Ernsthaftigkeit gewidmet, bin aber nicht auf wirklich gravierende Hindernisse in der Arbeit gestoßen. Und da das in der Schule genauso war, oder im Wesentlichen eigentlich in allen wichtigen Fächern genauso war, habe ich bis zum Abitur und auch noch in meine Studienzeit hinein das Umgehen mit Hindernissen oder, wenn wir es jetzt noch negativer sagen wollen, das Umgehen mit Rückschlägen nicht lernen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die man eigentlich in den Jahren seiner, in den Zehnerjahren eines Lebens doch irgendwann mehrmals schon machen sollte. Und ich habe die nicht gemacht. Und das ist natürlich zu dem Zeitpunkt, wo man das alles so hindernislos durchschreitet, wo man Entwicklungen hindernislos durchschreitet, ist das sehr schön. Das hat sich im Nachhinein als eine als ein großes Manko erwiesen. Und das hat mir in meinen 20er Jahren, wenn ich das dann mal so sagen darf, große persönliche Probleme bereitet. Die Hindernisse sind dann allerdings in Fülle und in Wucht gegen Ende meiner 20er und in mehreren Perioden meiner 30er Jahre, Gott sei Dank, in Erscheinung getreten. Und ich habe mich mit ihnen auseinandersetzen müssen und mich mit ihnen auch arrangieren müssen. Dafür bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Aber von einer Bilderbuchkarriere kann also sicher überhaupt keine Rede sein und von einer sehr stringenten Karriere auch nicht. Wenn Entwicklung, wenn Stringenz von Entwicklung bedeutet, dass Hindernisse und damit verbunden auch Rückschläge Reifungsprozesse einleiten, dann ist die Entwicklung sicher in irgendeiner Weise stringent gewesen.
Man sieht, wie von außen betrachtet so etwas sich ganz anders darstellen kann.
Nicht? Ja, das ist, wenn Sie die Stationen angehen, dann hat es immer gepasst. Das ist richtig. Wenn ich da mal ein paar Worte zu sagen darf. Ich habe also nach dem Studium, ich habe kein Examen und nichts gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass das im Dirigierbereich also nur Zeitverschwendung ist. Ich bin da auch heute noch von überzeugt. Habe dann einen ganz normalen, in den 60er Jahren noch sinnvoll und erstrebenswert erscheinenden deutschen Operndirigentenweg beschritten. Unglücklicherweise glauben viele, dass das heute nicht mehr so notwendig sei und das hat zu auch in unserem speziellen Metier zu verheerenden Fehlentwicklungen geführt. Ich bin Korrepetitor ein Jahr in Aachen gewesen, 2 Jahre in Köln, habe an beiden Aachen ein sehr kleines Theater, Köln ein großes, habe die Möglichkeit gehabt, dort als Korrepetitor auch gelegentlich nachzudirigieren. Bin dann nach Düsseldorf für 2 Jahre gegangen, hatte eine als, wenn Sie so wollen, zweiter oder dritter Kapellmeister, wo man also so Ballettabende und Operetten und gelegentlich auch mal Traviata dirigieren durfte. Bin dann nach Köln wieder zurückgekommen als erster Kapellmeister für 3 Jahre. Eine sehr schwere Zeit, viel zu früh für mich damals. Ich war da 6 oder 27. Das ist das erste Großhindernis gewesen, diese 3 Kölner Jahre, die auch einen völligen musikalischen Entwicklungsstopp mit sich gebracht haben, die mir sehr, sehr viel Handwerkliches gebracht haben, aber keine wirkliche musikalische Entwicklung. Dann an der damals wirklich mit als an erster Stelle rangierenden Hamburgischen Staatsoper in den letzten Liebermann-Jahren von 69 bis 73 auch dort erster Kapellmeister. Das heißt im Ganzen also 4 Jahre in Hamburg und 3 Jahre in Köln, eine erste Kapellmeisterfunktion, ein Schatz an Erfahrungen, an Theaterdirigenterfahrungen, der unersetzbar für mich geblieben ist. Und der im Grunde genommen, das ist also so die Periode gewesen, von mir jetzt 26, 27 Jahre alt bis 31, 32, wo sich doch also sehr vieles in der Person, in der Persönlichkeit, wenn man das überhaupt sagen kann, in dem Alter auszuformen beginnt. Da habe ich also wirklich in diesen beiden Positionen Entscheidendes einfach so mitbekommen, dass es heute für mich ein Fundus ist, über den ich nie reflektierend mich zweifelnd, nachdenkend äußern müsste. Das fehlt heute vielen in der Entwicklung. Das ist im Grunde genommen das, was das wahre Dirigieren lernen bedeutet. Das können Sie an der Hochschule nicht lernen. Und dann ist es also auch ganz normal weitergegangen. Chef von 73 bis 75 in Freiburg, also Generalmusikdirektor dort für Oper und Konzert. Kleines Orchester, ein damals fantastisch engagiertes Orchester. Dann 4 Jahre in Dortmund, der nächst höhere Schritt von 75 bis 79. Und dann aus verschiedenen Gründen habe ich also mich erstmal von Bindungen an deutsche Orchester ein bisschen entfernt. Und dann ist dazu schon während der Dortmunder Zeit hat eine gewisse internationale Entwicklung angefangen. Also das ist in sich alles ganz konsequent, das ist richtig. Aber nur auf dem Papier. Die Haltepunkte, die stillstehen, ist immer Rückschritt auch, die sich dort installiert haben. Das ist vielleicht ein Thema, worauf dass wir später in einem anderen, in einem mehr künstlerischen Zusammenhang dann kommen.
Können Sie, Herr Janowski, Einflüsse aus Ihrem Elternhaus oder auch angeborene Eigenschaften ausmachen, die Ihren Weg mitbestimmt haben?
Primär nein, sekundär ja. Mein Vater, ein Pole, war Porträtmaler, Kunstmaler. Ich habe ihn kaum gekannt, Musik kaum interessiert. Meine Mutter, sehr, sehr musikliebend, eine Deutsche, aus einem einfachen Arbeiterhaus stammend, kommend in Wuppertal, wo auch beide Großeltern sehr, sehr große Musikliebhaber und, wenn man also sagt, in diesem Sinne Musikliebhaber, auch Musikkenner waren. Aber mein Großvater hat so ein bisschen zum Spaß, zum eigenen Vergnügen Trompete gespielt, aber sonst hat also kein Mensch bei uns zu Hause irgendein Instrument gehabt. Und es ist einfach das passiert, was, glaube ich, auch in den Jahren nach dem Krieg noch, wie sagt man so schön, gut bürgerliche Sitte mehr oder weniger überall war. Das Kind soll ein Instrument lernen, ne? So geht das ja. Und dann hatte irgendeine Tante, als ich 7 oder 8 war, die hatte noch eine Geige auf dem Dachboden liegen und dann war das natürlich eine ganze Geige und das ging nicht, aber irgendwie die Idee dann mit einer halben oder mit einer Dreiviertelgeige, die wurde dann doch in Angriff genommen. Und dann hat man aber gesehen, nicht, dass ich vielleicht dafür ein besonderes oder außergewöhnliches Talent gehabt habe, aber Interesse. Es hat mir einfach Spaß gemacht, auf so einem Ding rumzuspielen und auch zu versuchen, relativ sauber zu spielen. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal mit einer großen finanziellen Kraftanstrengung uns ein gebrauchtes Klavier gekauft. Das stand dann also plötzlich da, ich glaube, da war ich 9 oder so. Und dann habe ich mir schnell den Bassschlüssel selbst beigebracht und so und habe dann also erstmal, was gar nicht gut war, so ein Jahr auf dem Klavier nur so für mich rumgespielt. Und habe dann aber auch mit Klavierunterricht angefangen und war von da ab eigentlich bei 2 sehr professionellen, sehr strengen Lehrern. Der Geigenlehrer war Konzertmeister in Wuppertal im Städtischen Orchester. Der Klavierlehrer war ein sehr, sehr ordentlicher, sehr, sehr strenger Mann auch. Und da wäre also ein Nichtüben oder wenig Üben während meiner Schulzeit hätte also ganz zwangsläufig einfach dazu geführt, dass beide Lehrer mich ganz schnell wieder abgestoßen hätten, um es mal so zu sagen. Der Geigenlehrer hat darüber hinaus auch eine Menge an sonstigem Einfluss auf mich gehabt. Ich bin in einer Rudolf-Steiner-Schule zur Schule gegangen bis zum Abitur. Ich stehe anthroposophischen Dingen, ich kenne sie alle, ich stehe ihnen nicht unbedingt sehr nahe, aber auch nicht aus Unkenntnis total indifferent gegenüber. Mein Geigenlehrer war Anthroposoph und hat sich aus dieser Menschenhaltung heraus, sagen wir mal, auch dem Musikunterricht genähert. Dass das zweifellos auf einen selbst Einfluss hat, ist einfach nicht von der Hand zu weisen, das ist völlig klar.
Hat sich Ihre Neigung zur Mathematik, die Sie ja zu Beginn Ihres Kölner Studiums wohl noch mitbelegt hatten, auf irgendeine Weise ausgewirkt in Ihrer künstlerischen Entwicklung oder in Ihrer künstlerischen Arbeit vielleicht bis heute?
Das kann man selbst schwer sagen. Ich habe Mathematik sehr gerne gehabt. Ich habe das auch, also ich darf das ruhig behaupten, ich habe das, solange ich mich damit beschäftigt habe, auch also zu einem großen Prozentsatz verstanden, was sich dort abspielt. Und vielleicht, also sicher hat die Mathematik in mir installiert, dass in der Organisation meines Arbeitsumfeldes schnelles Durchschauen von komplizierten Vorgängen, das schnelle Finden des Kerns eines Problems sich immer als präsent erwiesen hat. Sicher hat das Formale, das Eingrenzende, das Formelhafte. Mathematik ist ja nicht nur das, aber eben auch das und zumindest in der Schule mehrheitlich das, dazu geführt, dass es sicher in meiner Person, so wie sie sich im Musizieren äußert, dass es dort restriktives, eingrenzendes, manchmal nicht den Mut haben, über eine bestimmte Grenze hinausgehen wollendes etabliert. Das ist natürlich sicher Teil der Persönlichkeit oder Teil des Charakters, aber ein solcher Zug zu einem bestimmten, ein solches Interesse zu einer bestimmten Sache, die das Formalisierende, ich sage nochmal, Mathematik ist um Gottes Willen gerade heutige, überhaupt nicht nur formalisierend, sondern ist im Grunde genommen seit vielen, vielen Jahrzehnten transzendiert in andere Bereiche. Aber in den Anfangsbereichen, wenn man sich damit beschäftigt, ist Mathematik doch etwas ungeheuer Formales. Und die Gefahr hat immer bestanden, dass diese formale Attitüde mich manchmal im Musizieren daran gehindert hat, mich richtig loszulassen. Das wird sich auch sicher bis zu meinem Lebensende unglücklicherweise nicht ändern.
Auf diesen Eindruck wäre ich ohnehin zu sprechen gekommen. Wenn man Sie in Ihren Konzerten erlebt oder auch wenn man Ihre Platten hört, spürt man, dass Sie das Emotionale und das Strukturelle der jeweiligen Musik zum Ausgleich zu bringen versuchen, dass Sie nicht das eine auf Kosten des anderen betonen. So kann man Wagner bei Ihnen durchsichtig, fast kammermusikalisch erleben und vielleicht ein stärker strukturell organisiertes Werk auch mit Emotionen gefüllt. Ist Ihnen diese Spannung zwischen Rationalität und Emotionalität beim Dirigieren eigentlich bewusst oder ist das so eine Art zweiter Natur?
Ja, das ist beides. Also mir ist das sehr bewusst und ich achte auch darauf, dass diese Dualität, die ja keine Gegensätzlichkeit bedeuten muss, sondern die sich im besten Falle speziell in der Musik des 19. Jahrhunderts ergänzen sollte, dass diese Dualität sehr, sehr genau beobachtet wird und eisern, wenn Sie so wollen, gewahrt wird. Mir ist eine Interpretationsweise, die sich dem ausschließlich Emotionalen, das Strukturelle der Musik außer Acht lassende, die sich ausschließlich dem Emotionalen widmet, wirklich ehrlichen Herzens zuwider. Und das andere, da haben die Rheinländer dieses wunderbare Wort dröig für, dieser dröge Approach zur Struktur, eine Komponente, die der Musik natürlich von ungeheurer Wichtigkeit ist, die dann aber zum allein selig machenden Interpretationsmittel führt, das ist für mich auch ein Horror. Und natürlich das Beachten dieser beiden Komponenten zur gleichen Zeit dient einer Musik ein bisschen besser und einer anderen ein bisschen weniger. Aber wenn man zum Beispiel ein von mir unglaublich hoch angesiedelter Komponist Schumann, wenn man sich Schumann vollständig und ausschließlich aus der Haltung des Beachtens der Phrase, der Liedphrase bei Schumann nähert und wenn man Schumann war ein großer Kenner der Bachschen Polyphonie, zu der damaligen Zeit eine Seltenheit, zu seiner Zeit eine Seltenheit, und ein großer Verteidiger der Bachschen Polyphonie. Wenn man das polyphone Element bei Schumann, was in der Klavierliteratur natürlich relativ leicht zum Klingen zu bringen ist, was aber in den Orchesterwerken sehr schwer zum Vorschein kommen kann, wenn man das außer Acht lässt, ist im Grunde genommen eine Schumannsche Interpretation verpasst. Bei Wagner spielt das also bei mir sowieso eine große Rolle, von Brahms überhaupt gar nicht zu reden. Brahms ist ja nun wirklich ein Kontrapunktiker par excellence gewesen.
Wenn man Sie dirigieren sieht, Herr Janowski, spürt man, dass Sie kein Mann der großen, schmückenden oder gar selbstherrlichen Gestik sind. Man hat den Eindruck, es geht Ihnen ausschließlich und in erster Linie um das Werk und Sie selbst treten dahinter zurück. Außerdem lassen Sie, so habe ich es in der Philharmonie immer wieder erlebt, den Beifall nach besonders gelungenen Leistungen auch Ihren Musikern zukommen. Das Kölner Publikum hat offenbar für solche Grundhaltungen ein besonders feines Gespür. und trägt sie sicher nicht zuletzt auch deshalb auf Händen, weil es diese Mischung aus künstlerischer Qualität und persönlichem Understatement offenbar mag. In dieses Bild passt für mich auch, dass eine Mitarbeiterin von Ihnen mir eine 20-Zeilen-Vita schickte, als ich um eine Biografie und eine Pressemappe bat. Das war für mich ganz ungewöhnlich. Hier sind wirklich die Stationen einer erfolgreichen Dirigentenlaufbahn auf die knappste Form gebracht. Sie haben eben diese Stationen schon im Einzelnen aufgezählt. Könnten Sie vielleicht eine noch herausheben, von der Sie sagen, also die war für meine gesamte Entwicklung besonders wichtig?
Also diese Stationen, wenn ich noch ein Wort vorher zu dem ein Wort sagen darf, zu dem, was Sie also gerade vorher angesprochen haben. Es ist natürlich ein sehr spezielles Problem oder eine sehr spezielle Thematik unserer Zeit, dass speziell auf dem Konzertpodium der Dirigent in irgendeiner Weise, was ja eigentlich seines Amtes gar nicht wäre, für das Zuhörende, aber ja nicht nur Zuhörende, sondern auch zuschauende Publikum, visuell etwas transportieren muss. Ob er es wirklich muss, weiß ich gar nicht so genau, aber man erwartet das heute. Da mag dem einen oder anderen die, ich will mal so sagen, visuell vermittelnde Geste eher liegen als einem anderen. Das ist mir also persönlich nie so sehr nahe gelegen. Wichtig ist sicher visuell, dass die Präsentation der Bewegung, die sich vor einem Orchester abspielt, den Zuschauenden und mit den Augen auch Zuhörenden nicht stören darf. Stören im Sinne von genieren. Das ist sicher absolut richtig. Ob die Dirigiergeste via der Gymnastik eine zusätzliche Komponente der Einsicht in das Werk schaffen soll, darüber kann man wirklich streiten und ich bin der Meinung, dass das einfach nicht sein sollte. Das ist aber oft so. Der eine kann das besser vermitteln, der andere kann das schlechter vermitteln. Das kann ich sicher schlechter vermitteln, aber bei dem in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass ich hier, und darüber bin ich sehr, sehr froh und in aller Bescheidenheit sehr, sehr glücklich, dass ich hier spüre, dass es, wenn ich das mal so sagen darf, hier in Köln oder auch in dem Umfeld dieser riesigen Region mittlerweile ein Publikum für unsere Konzerte gibt, wirklich für uns. Ein Publikum, was sich offenbar mit dieser Art von Präsentation durchaus positiv abgefunden hat. Eine Stadt wie Paris, die sehr, sehr stark auch am äußerlichen Bluff-Schick orientiert ist. Vielleicht wie kaum eine andere in Europa, hat das mit meinem Pariser Orchester mittlerweile auch nicht nur geschluckt, sondern wir haben ein enormes, meine Abo-Konzerte in Paris, die sind alle immer ausverkauft. Und das heißt, die Art ich finde kein anderes Wort als Präsentation, die Art der Präsentation ist auch in der heutigen Zeit annehmbar. Darüber bin ich eigentlich ganz froh. Und selbst wenn das nicht so wäre, könnte ich mit diesem Beruf nicht mein Geld verdienen. Das ist sicher richtig. Aber um auf die andere Frage zu kommen, eine wichtige Station. Jede Station ist in irgendeiner Weise für irgendeine Periode in der Entwicklung eines Menschen sehr wichtig. Trotzdem möchte ich ohne einem anderen Institut, dem ich über mehrere Jahre verbunden gewesen bin, einer kurzen Periode doch für mich eine Schlüsselfunktion geben. Ich habe also diesen ganzen Kapellmeistervorlauf gehabt zwischen Köln und Düsseldorf und wieder Köln und dann Hamburg. Ich habe das, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Ich bin speziell also in den Hamburger Jahren mit der damaligen wirklichen absoluten vokalen Weltklasse täglich zusammen gewesen. Ich kenne alles, was in den 70er Jahren, unglücklicherweise schon zum großen Teil in den 80ern nicht mehr, aber was in den 70er Jahren gut und teuer war, das habe ich aus Hamburg eben kennengelernt und aus der Nähe eben kennengelernt und mit denen zu arbeiten gelernt. Die entscheidende Periode in meiner Karriere, wenn Sie so wollen, sind die 2 Jahre in Freiburg gewesen, wo ich also als knapp 33 Jahre die Chefposition übernommen habe für 2 Jahre mit einem Intendanten zusammen, der dort war, der die Oper sehr gerne gehabt hat, aber der sehr, sehr wenig Kenntnis im Opernbereich gehabt hat. Das war damals der alte Filmschauspieler Volker von Kolande, der einer älteren Generation sicher sehr bekannt ist. Ein ganz, ganz reizender Mann, ein ganz generöser Mann, der aus dieser begrenzten Kenntnis dessen, was Oper von innen her ist, auch nie einen Hehl gemacht hat und der einfach einem jungen Kerl gesagt hat, also ich mache das jetzt mit, was Sie da machen. Und wenn Sie also Mist bauen im Programmieren oder in der Planung, dann stehe ich da für Sie natürlich mit gerade, aber es ist also schon Ihr ureigener Mist. Das heißt, ich habe im Grunde genommen in diesen 2 Jahren eben nicht nur für die Konzerte, sondern auch für die Oper, für einen totalen Opernbetrieb, im Grunde genommen alleine die Verantwortung gehabt. Ich habe das wahrscheinlich mit dem Mut der Unkenntnis, der Tücken dieser Verantwortung gerne auf mich genommen. Und ich habe gesehen, aufgrund der fabelhaften, finanziell ganz beschränkten, aber menschlich fabelhaften Konditionen an diesem Theater in der damaligen Zeit, dass ich das konnte. Das wusste ich nicht vorher. Und das war immerhin in einem Zeitraum, als ich 33, 34 Jahre alt war. Das hat mir die Erfahrung, dass man, wenn man das einmal kann und offensichtlich ganz gut kann, etabliert in einem selbst das Bewusstsein, es dann auch später immer zu können, was zwangsläufig eigentlich manchmal nicht so ist. Aber das Selbstvertrauen, die Dinge als ein Chef, als ein Verantwortlicher in die eigenen Hände zu nehmen, wenn es dann ein Erfolg war, waren sie alle gut, das wissen wir. Und wenn es dann keiner war, ist nur einer dran schuld. Das Bewusstsein, damit leben zu können, das hat sich in diesen 2 Jahren Freiburg ausformiert. Ich habe auch damals einen Kulturdezernenten gehabt, der ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Das war eine sehr, sehr glückliche Zeit und ich denke an diese 2 Jahre Freiburg immer mit ganz besonderen Gefühlen zurück. Freiburg hat in mir im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, den Mut zum Risiko und den bis jetzt nicht verloren gegangenen Mut zum Alleingang etabliert.
Hier liegt die Frage nahe, was haben Sie von Ihren Lehrern gelernt? Was können Lehrer in dem Beruf überhaupt vermitteln? Und wie groß ist der Anteil dessen, was Sie dann durch die Praxis gelernt haben?
Ich habe 2 Lehrer neben anderen natürlich, die für Nebenfächer zuständig waren, 2 Lehrer an der Kölner Musikhochschule gehabt, die also speziell für das Dirigieren eben der damaligen Zeit da waren. Das war der jetzt sehr, sehr alte, damalige erste Kapellmeister der Kölner Oper, Professor von der Namer. Und eben auch Herr Sawallisch, der in den damaligen Jahren, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ja Kölner Opernchef gewesen ist. Zu beiden Persönlichkeiten habe ich auch heute noch ein sehr gutes, in einem Falle möchte ich sogar sagen, fast herzliches Verhältnis. Ich glaube, dass in aller Offenheit sagen zu können, ohne beiden in irgendeiner Weise zu nahe zu treten, außer gewissen Grundformalitäten ist Dirigieren speziell in den deutschen Hochschulkonditionen, aber eigentlich überhaupt nur äußerst begrenzt vermittelbar. Ich glaube, beide Lehrer haben das auch irgendwo gewusst Und ich weiß, als ich zum Beispiel Hansa Wallisch gesagt habe, da war also in Aachen eine Korrepetitorenstelle frei und ich gehe jetzt dahin, da vorspielen, um die zu kriegen. Und ich hatte also noch kein Examen und nichts. Und da hat er auch sofort gesagt, also überhaupt, Mensch, vergessen Sie doch so einen Quatsch wie ein Examen hier zu machen. Sehen Sie bloß zu, dass Sie also schnell in die Praxis oder sowas kommen. Beim Dirigieren ist wirklich, und jetzt dieses sei deutlich unterstrichen, weil diese Meinung heute nicht mehr allgemein gut ist, damals war es noch, die Opernpraxis, die Praxis von der Pike auf, das heißt das Arbeiten, das Erarbeiten am Klavier von Hauptpartien mit Sängern, nicht mit kleinen Partien, sondern mit Hauptpartien. Sie müssen einer Marschallin im Rosenkavalier und einem Ochs im Rosenkavalier von der Pike auf seine Partie beigebracht haben. Sie müssen einem Scarpia im La Tosca von der Pike auf seine Partie beigebracht haben. Dann kennen Sie die Partie auch für sich selber. Diese Dinge alle, das formt, wenn überhaupt, einen Dirigenten aus. An einer Hochschule ist da überhaupt nichts zu machen. Da reden im Grunde genommen die Lehrer, auch wenn sie das nicht wollen, die reden in bestimmten Kategorien, die sich aus ihrer eigenen Erfahrung ergeben haben, im Grunde genommen über die Köpfe der Realität der Studierenden hinweg. Und wenn Sie mich fragen, würden Sie das denn anders machen? Müsste ich Ihnen antworten, nein, ich wüsste das überhaupt nicht. Ich bin damals, als ich in Freiburg war, von der Hochschule auch gefragt, warum ich da nicht interessiert sei an die Hochschule irgendwie. Ich mache das nicht. Ich lasse also junge Leute durchaus also in Proben kommen, die also dirigieren, studieren wollen oder so und dann mich auch fragen, und wie man dies oder jenes macht. Und speziell in Amerika ist das immer wieder so, dann kommen da Studenten, die sind unglaublich genau vorbereitet und die sitzen dann also eine ganze Produktionsphase irgendeiner Oper oder so mit ab und löchern einen mit Fragen. Das ist fabelhaft, das mache ich gerne, aber ich würde niemals in meinem Leben Dirigierunterricht expressis verbis erteilen wollen. Das kann man nämlich gar nicht. Und wer behauptet, er könnte das, hat ein Verständnis von Dirigieren, dem ich mich nicht nähern möchte.
Mit anderen Worten, fast alles geht auf das Konto der Praxis.
Also da wirklich. Dirigieren ist sehr, sehr viel musikalischer Geschmack. Der stellt sich erst im Zuge eines Lebens ein, vielleicht wirklich erst nachdem man die Barriere der 40er Jahre passiert hat. Herr von Karajan hat, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal einen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich mit einem anderen, der mir gerade einfällt, von Furtwängler kombinieren möchte. Der Furtwängler hat mal gesagt, die Klassiker sind deswegen so gefährlich, weil die Klassiker schlagen zurück. Das ist ein unglaublich wahres Wort. Und Karajan hat, glaube ich, vor vielen Jahren mal gesagt, einen Satz, den ich hundertprozentig unterschreibe. Um eine Beethoven-Sinfonie zum ersten Male öffentlich zu dirigieren, muss man sie vorher mindestens 20 Mal öffentlich dirigiert haben. Das ist natürlich so verbal genommen ein Unsinn und das ist eine fundamentale Wahrheit. Das heißt, Sie müssen mit dem wahrscheinlich erstmal falschen Ergebnis vieler eigener Interpretationen eines klassischen oder sehr wertvollen romantischen Werkes gelebt haben, um sich Schritt für Schritt einer wirklichen gültigen zu nähern. In dem Sinne sind Komponisten wie, reden wir jetzt mal vom großen Orchesterrepertoire, Beethoven ganz speziell, Schumann, Brahms, Bruckner, lebenslange Herausforderungen, wo sie niemals, ich könnte andere auch nennen, natürlich Schubert, Mozart, Wagner und Strauss in der Oper, wo sie niemals die fertige Interpretation gefunden haben und wo sie sicher speziell bei Beethoven, Brahms, wo sie erstmal, ich liebe Brahms sehr, der Zugang zu Brahmschen Sinfonien ist ein scheinbar ganz einfacher, ist ein unglaublich komplizierter, schwieriger für mich gewesen, wo man einfach einen jahrelangen Vorlauf, aber nicht des Zuhörens bei anderen, sondern des Selbstgemachthabens, des selbst mit Orchestern erarbeitethabens, des immer wieder, Sie können nicht im Orchester auf der Probe sagen, also Freunde, was wir heute zwischen 10 und 11 gemacht haben, das vergessen wir jetzt alles mal und ab 11 mal was ganz anderes. So, Sie müssen, um dem Orchester den Eindruck von Führung zu vermitteln, Sie müssen ja um 10 sich ihrer Sache wirklich ganz sicher sein. Und wenn sie sich einem Werk, was sie oft dirigiert haben, dann in einer anderen, in einer neuen Weise interpretatorisch nähern wollen, dann darf das Zögernde, das Zweifelnde, was sie vielleicht selbst in sich mit sich herumtragen, das können sie nicht vor ein Orchester transportieren. Dann geht nichts mehr.
Herr Janowski, Sie stellen höchste Anforderungen an die Musiker, mit denen Sie zusammenarbeiten. Das muss doch zwangsläufig auch zu Konflikten führen, wenn Sie immer wieder konfrontiert werden, auch mit den Bedingungen des heutigen Musikbetriebs.
Ja, Musikbetrieb ist ein oft zu Recht, manchmal auch glücklicherweise noch zu Unrecht gebrauchtes und missbrauchtes Wort. Der Musikbetrieb hat natürlich in den großen Kapitalen der Musik eine Art von Eigendynamik bekommen, wo man manchmal also wirklich sich fragt, wie das noch weitergehen soll. Dass manche Londoner Orchester ihre Konzerte, ihre Konzertprogramme ausschließlich noch danach ausrichten, wie sie die Proben zu einem Konzert gleichzeitig als Vorproben zu einer nachher stattfindenden Schallplatte verwenden können, dass die Wiener Philharmoniker ihre wenigen Konzerte, die sie eben selbst in Wien veranstalten, glaube ich, fast ausschließlich im Zwangskorsett der damit verbundenen und zu produzierenden Schallplatten machen müssen. Die können gar nicht anders, um in diesem Geschäft, was sehr wichtig ist, drin zu bleiben. Spreche ich das mal aus meiner eigenen Erfahrung an. Und wir sind in Paris dabei mit meinem Pariser Orchester, in einen längerfristigen Plattenvertrag mit einer englischen Firma einzusteigen. Eine Sache, die für uns sehr interessant ist und wo wir eigentlich auch, ich hoffe, dass sich die finanziellen Konditionen von beiden Seiten aus, das heißt also vom Pariser Radio aus und von der Firma aus, zur Deckungsgleichheit bringen lassen, wo wir, wenn sich das realisiert, ab 1990 in unserer Programmplanung ein Rundfunkorchester, sage ich Ihnen, ein Orchester, genau wie hier, die deutschen Rundfunkorchester, auch, nicht vornehmlich, aber auch dazu da, Zeitgenössisches in adäquater Weise für das Band eines Funkhauses und auch im Konzert zu produzieren und darzustellen, also ein Funkorchester. Wir werden wenn dieser Vertrag sich realisiert, in unserer Programmplanung für eine große Reihe von Abonnementskonzerten uns bestimmte Restriktionen auferlegen müssen, wenn wir dann bestimmte Werke eben für die Platte produzieren wollen. Sie wissen, das kann man heute also ganz allgemein sagen, Plattenfirmen, ganz gleich welche, haben nicht mehr das Geld, Dinge selbst alleine zu produzieren, so wie das vor 15 oder 20 Jahren noch möglich war. Das heißt, ein Orchester für so und so viele Sitzungen zu kaufen. Sitzungen bedeutet dann in dem Fall auch, wenn man bei der Produktion eines Werkes bei Null anfängt, dass das Orchester dort dann bei Null anfängt. Es geht, es ist alles gar nicht mehr finanzierbar. Das heißt, entweder es sind Koproduktionen mit einer Funkanstalt, sehen Sie sich den Bayerischen Rundfunk an, sehen Sie hier den Westdeutschen Rundfunk, oder aber, es ist wie oft in London bei diesen Privatorchestern, diese Orchester machen ein Konzert, wo mindestens das Hauptwerk später für die Schallplatte produziert wird. Die Proben dienen nicht nur der Vorbereitung für dieses Werk, dienen nicht nur der Vorbereitung des Konzertes, sondern bereits auch der Vorbereitung für die Schallplatte, dass dann entsprechend weniger Sitzungen nötig wird. Das ist eine Entwicklung, die, was die Vielfalt der Musikprogramme, was die Vielfalt der Beschäftigung der Orchester mit verschiedenen Stilen angeht, sehr, sehr gefährlich ist, die ich im Moment, aber wo ich überhaupt kein Mittel sehe, dass man das aufhalten oder ändern könnte. Das wird eher noch stringenter werden. Und da ist es für solche Orchester, wie zum Beispiel hier unser Gürzenich-Orchester, was im guten, aber das sei nicht verschwiegen, durchaus altmodischen Sinne Oper und Konzert bedient, sich in einen solchen Bereich hineinzudrängen, von der Qualität jetzt mal völlig abgesehen, sondern rein von der Basis der Möglichkeiten, die man finanziell haben müsste von anderen Seiten. Ungeheuer schwer. Und dieser Art von Musikbetrieb verengt in die Gruppierung der Formationen, die für Schallplatten, ganz egal welcher Firmen interessant ist, im Grunde immer mehr. Und ich sehe das also gerade, ich möchte hier wirklich den Eindruck vermeiden, in diesem Gespräch scheinbar als ein Pro-Paris-Kontra-Köln sprechender zu sein. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Aber einen solchen Vorgang, wie er sich jetzt in Paris für dieses Orchester, dieses Nouvelle Philharmonique und mich andeutet, gerade durchgezogen zu haben, einen solchen Vorgang parallel oder in anderer Weise in Köln zu sehen, ist fast unvorstellbar. Aufgrund der Tatsache, dass ein Orchester, und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass das Orchester, das Gürzenich-Orchester, sich qualitativ mehr als wieder gefangen hat, aber was in dieser Zange des Opern, des täglichen Opernbetriebs und des gelegentlichen Konzertbetriebs steckt, da ist das, was man heute Musikbetrieb nennt, und ich habe Musikbetrieb jetzt ganz, ganz speziell mal auf die Medien bezogen, etwas unglaublich Verengendes. Musik wird immer populärer. Es hat noch nie so viel Zuspruch und Interesse zu Musik gegeben wie heute. Das ist ein soziologischer Faktor, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber das Populäre oder das, was das Interesse anzieht, verengt sich repertoiremäßig immer mehr. Wenn Sie heute einer Schallplattenfirma sagen, und wenn Sie nicht Herr von Karajan und die Berliner Philharmoniker heißen, Sie möchten vielleicht mal die Mozart-Variationen von Rieger aufnehmen, da wird Ihnen oder sowas, nicht? Oder wenn Sie, lassen Sie mich noch sowas Ähnliches mal, um bewusst in extreme, aber keineswegs in Risikobereiche hineinzugehen. Sie hätten den Wunsch, die italienische Serenade von Hugo Wolf aufzunehmen. Ein großartiges Werk. Dann wird Ihnen jeder Schallplattenproduzent wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, selbst wenn er sagt, er liebt dieses Stück und er kennt es, weil er es überhaupt nicht genügend verkaufen kann. Das heißt, da verengt Top-Qualitätsanspruch, so wie er sich heute darstellt, geht nur über die alte schwarze Rille oder nun über den neuen CD. Der führt zu einer Verengung der Kenntnis dessen, was Musik ist. Die Schallplatte sollte eigentlich das Gegenteil bewirken. Sie popularisiert die dritte Beethoven immer mehr, indem sie sie multipliziert. Aber sie verengt die sogenannten schwerverkäuflichen Bereiche. Sie verengt, sie lässt Bereiche der Musik, die nicht nur von großem Interesse, das ist ja immer so ein gefährliches Wort, sondern die auch von wirklicher Qualität ist, sie lässt solche Bereiche von Musik einfach außen vor, weil sie sie nicht entsprechend im Markt absetzen kann. Alles ist zu teuer geworden, in der Oper ganz speziell. Und in diesem Kontext ist Musikbetrieb ein sehr, sehr problematisches Wort, das muss ich schon sagen. Aber wenn Sie da als Einzelner sagen, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, dann sind Sie in den Möglichkeiten, die Sie selbst haben, dann sind Sie ein Outsider, dann sind Sie weniger gefragt. Und jetzt kommt dieser schreckliche Rückschluss bei der Geschichte. Das könnte ja für die Orchester, bei denen Sie sind, oder für das Orchester, bei dem Sie sind, ein Vorteil sein. Dann wären Sie häufiger da. Und dann wird aus dieser Gruppierung heraus, da wird es beginnen, nicht vom Publikum, wenn Sie sagen, ja gut, der ist ja so häufig da oder der ist immer da. Weil er ist viel zu oft da. Das ist erstens langweilig und zweitens zeige ich das ganz genau. Den wollen die anderen nicht. Und deswegen kann das ja gar nichts sein. Da gibt es berühmte Beispiele in diesem Lande für, die ich also namentlich nicht ansprechen möchte und die über Dezennien hinweg hervorragende Musik in einer großen deutschen Stadt gemacht haben und die plötzlich, wo sie sich von der Stadt gelöst haben und die einfach keine Karriere gemacht haben und die plötzlich, wo sie sich von dieser Stadt lösen, nicht besser dirigieren. Die haben immer gut dirigiert. Plötzlich eine Riesenkarriere machen. Da müssen Sie mal in diese Stadt schauen hier. Da haben Sie den klassischen Fall dafür.
Sie haben jetzt, wenn ich das einwerfen darf, an Günter Wand gedacht.
Sicher, sicher.
Wo alle von einer Spätkarriere sprechen.
Ja, Spätkarriere. Das ist richtig. Aber Spätentwicklung überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist in den Kölner Jahren ein genauso vorzüglich, sicher hat er, mag er eine Entwicklung später noch zusätzlich genommen haben, der hat, ich sage das also mal in einem sehr platten, ganz bewusst platt formulierten Deutsch, der hat in Köln schon genauso gut dirigiert, wie alle Leute glauben, dass er es erst nach Köln getan hätte.
Er selbst wehrt sich ja auch gegen diesen Begriff, der immer wieder verwendet wird, nicht?
Ja,
er sagt,
ja.
Der Musikbetrieb hat mich nur nicht entdeckt damals.
Ja, so kann man das, ja.
Herr Janowski, Sie haben nun mit Ihrem Pariser Orchester ein Werk aufgenommen, das in seiner Qualität weitgehend unterschätzt wird. Können Sie dazu ein Wort sagen?
Ja, wenn ich das mal ein bisschen allgemeiner sagen darf. Natürlich hat die Pariser Tätigkeit auch eine Verpflichtung für mich zur Folge gehabt, der ich mich zuerst ein bisschen zaudernd, aber zunehmend doch auch mit Interesse gestellt habe. Eine Sache, die absolut logisch und in sich stringent und konsequent ist. Sich nicht, eine große Schwäche der Franzosen, die sich ja nun ausschließlich in ihrer Musik repräsentiert sehen, in Debussy und Ravel, sich nicht auf so etwas in der Programmgestaltung mit zu orientieren, sondern auf eine Reihe von Komponisten, die erstens von den Franzosen selbst sträflich vernachlässigt und schlecht behandelt werden und die in der Welt einen nicht so große und uneingeschränkte Zustimmung gefunden haben. Natürlich spreche ich jetzt also von Musik Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da hat die Beschäftigung mit dieser Musik doch mich ein bisschen auch bestimmten französischen stilistischen Merkmalen geöffnet und in mir irgendeine, wenn Sie so wollen, Seite zum Klingen gebracht, von deren Existenz ich also vorher kein wirkliches Bewusstsein gehabt habe. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, das ein oder andere von Fauré mit großem innerem Engagement zu dirigieren. Ich liebe die vier, diese Suite Pelléas und Mélisande von Fauré zum Beispiel. Eine im Grunde genommen ganz simple, aber auf sehr, sehr hohem und empfindsamem Niveau simple Musik. Ich habe, in Deutschland wird dieses Werk so ein bisschen distanziert und fast verächtlich angesehen, in England sehr geschätzt. Ich habe zu der etwas kurios sich manchmal darstellenden Orgelsinfonie von Saint-Saëns eine sehr persönliche Beziehung. Andere Dirigenten übrigens auch, andere nicht-französische Dirigenten übrigens auch. Und ich weiß, dass viele Menschen den langsamen Satz dieser Orgelsinfonie als ein Werk empfinden, was sich also haarscharf noch vom Kitsch oder vom schlechten Geschmack distanziert. Ich persönlich halte das für, wenn nicht große Musik, doch aber für eine anrührende und tief empfundene, natürlich durch die französische Seele sich darstellende Musik, der ich also bestimmt auch noch über viele Jahre die Treue halten werde.
Sie haben sich, Herr Janowski, sehr kritisch geäußert über das heutige Operntheater, vor allem über die Ensemble-Misere und die selbstherrlichen Starregisseure. Mit Ihrem erfolgreichen Konzertantenring in Dresden, Paris und Köln sind Sie allen künstlerischen Zugeständnissen an den heutigen Opernbetrieb aus dem Wege gegangen. Welche Forderungen hätten Sie an ein Opernhaus, wenn es versuchte, Sie als ständigen Chef zu verpflichten?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich möchte, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht gefällt, ich möchte Ihnen eine Antwort geben, die nur indirekt auf Ihre Frage Bezug hat. Ich muss es so herum sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, auch für eine mittelfristig absehbare Zukunft mich an ein wo auch immer sich befindendes Opernhaus verantwortlich zu binden. Das hat mit zwei Komponenten zu tun, die scheinbar zunächst nichts miteinander zu tun haben. Das hat einmal damit zu tun, dass es auch und gerade speziell in deutschen Theatern keine Ensembles mehr gibt und dass sie auf der ganzen Welt deutsche Theater, die sich für was halten, eingeschlossen, derselben 30er-Schaft von Sängern pausenlos wieder begegnen, die sie überall haben. Das hat in all diesen Städten das ist sicher in New York und in Paris, in Wien zum Teil berechtigt. Ob das in Städten wie Hamburg oder Berlin oder München oder vielleicht auch Köln berechtigt ist, weiß ich nicht so unbedingt. Das hat einen Publikumsanspruch erzeugt, den ein Haus aus eigener Kraft, wenn man jetzt die Entwicklung mal um 20 Jahre zurückdrehen würde, einfach nicht mehr befriedigen kann. Die Frage ist nur, wenn man also diese gleichen 30 oder sagen wir 35 oder vielleicht auch nur 25 Sänger überall sieht, die Frage ist nur, was dann mit der Zukunft aller dieser Theater im Jahre 2010, wenn sie denn so, wie sie jetzt geführt werden, weitergeführt werden sollten, passierte. Weil da muss ja was nachkommen. Da muss ja eine Generation nachkommen, die zunächst mal, genau wie wir eben beim Sinfonien-Dirigieren davon gesprochen haben, man kann bestimmte Dinge lernen, aber die dann die Erfahrung mit einbringen muss in die eigene vokale und auch künstlerische Entwicklung. Wo soll die denn stattfinden, wenn sie in Hagen, ich sage jetzt mal was ganz Extremes und vielleicht mit den Ortsbegriffen verbunden, etwas Irrsinniges, aber um diese Problematik klarzumachen, wenn sie in Hagen einen Maskenball unter Herrn Carreras nicht mehr verkaufen können als Tenor, wo soll das denn dann losgehen? Nicht? Das ist erfunden. Wenn man sich mal, nehmen Sie den Kölner Fall, wenn Sie die Kölner Oper der 60er Jahre nehmen, die haben in allen wichtigen Fächern zwei oder drei Repräsentanten gehabt, die dort ständig waren. Die waren also vielleicht nicht, die waren sicher nicht so gut wie Frau Jessie Norman oder Herr Domingo oder sowas, richtig. Aber jetzt ist da gar nichts mehr, wenn es vom Hause aus ginge und es muss alles von auswärts geholt werden. Und das ist also kein Kölner Einzelfall, das ist ja woanders überall das Gleiche. Die in Köln singen, singen ja auch in Hamburg und in München. Es sind immer die gleichen. Und wenn man sich da also fragt, wer da nachkäme, das sind Riesenprobleme. Der ist sofort heute, wenn einer eine wirklich schöne Stimme hat oder so und vorsingt, der geht gar nicht mehr in einen Ensemblevertrag, der ist sofort Gast. 20 Abende dort, 20 Abende dort, zieht dann immer die gleiche Nummer ab. Und von Entwicklung kann keine Rede sein, von vokaler Entwicklung dann schon gar nicht. Und dann sind die Leute mit Mitte 30, sind sie schon wieder weg. Das ist aber für den Betrieb egal, weil ja dann wieder ein anderer da ist. Das ist eine ganz, dieses ist die eine Seite der Sache, wo ich im Moment einfach wirklich keine Lösung sehe. Denn da müsste ein Publikum und alle vierten und dritten Ränge in den großen Theatern, die müssten bereit sein, einen Schritt zurückzugehen mit neuen Theatermanagern, mit neuen Intendanten und diesen Schritt zurück zu einem Ensemble mitzutragen. Das ist aber sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn Sie einen sehr, sehr hohen und vielleicht auch manchmal überdrehten Anspruch an Qualität, an Vokale haben. Und das andere ist, dass wir eigentlich immer noch nicht aus dieser fatalen Fehleinschätzung, dass Oper eigentlich nicht Schauspiel ist und auch nicht sein sollte, und der damit verbundenen Strangulierung des Begriffs Musiktheaters, dass wir dort einfach noch nicht raus sind. Nicht? Und dass ich sehe mit Schrecken, in Deutschland beginnt es sich zu beruhigen und jetzt beginnt das Ausland, diesen ganzen Zirkus erstmal in aller Ruhe nachzukeulen. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Es ist, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man nicht interessante Inszenierungen machen soll, aber Sie dürfen bestimmte Grundtatsachen, die das Opernmetier einfach vom Schauspiel unterscheidet, nicht außer Acht lassen. Es kann nicht so sein, dass Bewegung oder Aktion die vokalen, technischen Fähigkeiten strangulieren. Das ist ausgeschlossen. Das kann ohne jede Frage im Schauspiel so sein. Das geht in der Oper sofort auf Kosten des Klangs, auf Kosten der Möglichkeit des sich optimal vokal Darstellens. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß nicht, ob meine Meinung so wahnsinnig altmodisch ist, dass ich nicht unter Umständen also ein Werk zuerst mal wiedererkennen möchte. Und durchaus auch eine Sicht eines Regisseurs dort zwar sehen, aber nicht unbedingt die Ego-Probleme eines Regisseurs in ein Werk eingearbeitet sehen möchte, wo die eigentlich gar nichts verloren haben. Da ist einfach was aus dem Ruder gelaufen. Es beginnt sich, glaube ich, in Deutschland zu beruhigen. Diese Entwicklung beginnt sich zu beruhigen. Es könnte zu einer Fehlentwicklung im dekorativen Bereich führen. Wir leben in einer Zeit, wo wir also, wo alles von den Materialien her bis zu den Umbau- und Aufbauzeiten von ungeheurer Extensivität sein muss. Ob das Theater, ob das wirklich Musiktheater sein muss, eine Riesenfrage dazu. Dazu auch die Frage, dass das wahnsinnig viel Geld kostet. Geld, was alle Städte nicht mehr haben. Ein Faktor, der neu ist, der immer stärker in die deutsche Musikszene eingreifen wird. Städte werden Musik nicht mehr bezahlen können, Musiktheater schon gar nicht und vielleicht dann auch bald Konzerte nicht mehr. Es wird die Sponsorfrage immer klarer und deutlicher auch in Deutschland sichtbar. Wenn Sie das einem Kulturdezernenten vor 20 Jahren gesagt hätten, wir müssen sponsern. Die Münchner Philharmoniker werden von Audi auf die Reise geschickt. Also der hätte vor 20 Jahren die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und heute sind sie glücklich, dass es passiert. Wenn man das alles sieht, ist die Oper immer noch ganz schön im zweiten Drittel einer kapitalen Fehlentwicklung. Und ich muss bei aller großen Liebe zu dem, ich versuche das Wort Medium-Oper zu umgehen, zu dem Sujet-Oper ist mit mir über verantwortliche Opernförderung persönlich nicht zu reden. Ich werde gerne immer mal wieder hier oder da Oper dirigieren. Fühle mich immer mehr, das ist mir schon mehrmals passiert, wenn ich dann so sehe, was da so irgendein Regisseur gemacht hat. Früher habe ich das nie stark empfunden. Aber wenn ich das heute so sehe, ich fühle mich, es geht mir manches so auch visuell gegen den Strich, dass man sich manchmal überlegt, ich werde es also sicher nie tun, weil mir dazu einfach auch die technischen, handwerklichen Mittel fehlen. Aber ich kann verstehen, dass der ein oder andere Dirigent gelegentlich denkt, dann inszeniere ich lieber selber oder so. Weil einem manches, wenn man da unten im Graben am Pult sitzt und man das optisch so auf sich zurollen sieht, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man einfach da dreht, da sträubt sich vieles in einem und man zögert immer wieder bei irgendeiner Frage, wollen Sie das mal dirigieren oder das mal dirigieren, in der Oper ja zu sagen, aus diesen Gründen ganz einfach.
In dem Punkt kann man Herbert von Karajan vielleicht sogar verstehen.
Ja, ne? Ja, ich würde das ruhig sagen. Also ich weiß, dass alle Welt sagt, dass er sicher kein sehr guter oder kein besonders ideenreicher Regisseur ist. Ich glaube, da tritt man ihm gar nicht mit zu nahe. Aber der, wissen Sie, der Ansatzpunkt, aus dem heraus das geschehen ist, das ist, glaube ich, der ist in dem Bereich zu finden, den ich gerade eben angedeutet habe.
Wir sprachen über die hochgeschraubten Ansprüche des Opernpublikums. Die hängen natürlich zum Teil auch zusammen mit dem Medium Schallplatte.
Richtig, richtig.
Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Medium gemacht? Positive wie negativ?
Ah ja, also da gibt es überhaupt keine Frage. Die Schallplatte ist, lassen Sie mich versuchen, diesmal also ganz trocken auf einen überhaupt nicht simplifizierenden Kernpunkt zu bringen. Die Schallplatte ist der größte Orchestererzieher, den es in der Geschichte der Orchester gegeben hat. Die Schallplatte hat das Ohr des Fachmanns und das Ohr des Musikliebhabers in einer vorher geradezu unvorstellbaren Weise geschärft. Das sind die positiven Dinge, ohne jede Frage. Das Problem der Schallplatte ist überhaupt nicht die Existenz dieser Scheibe oder dieses kleinen CD-Stückchens da. Das Problem ist, für was der Hörer dieses, was da drauf ist, nimmt. Wenn Sie Schallplatte, Interpretation mit eingeschlossen, für sich als Informationsmittel haben, dann hat die Schallplatte eine 100%ige Berechtigung. Wenn die Schallplatte, meine Meinung, wenn die Schallplatte zum Ersatz für das Erleben wollen des sicher weniger perfekten, lebendigen Aufführungsvorgangs genommen wird. Oder wenn die Schallplatte zur unbarmherzigen Messlatte für den lebendigen Aufführungsvorgang genommen wird, ist sie eine entsetzliche Verirrung. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn Sie den Bericht über einen Vorgang lesen in einer Zeitung, um sich zu informieren, oder ob Sie durch Zufall oder durch freien Willen an diesem Vorgang selbst teilgenommen haben. Wenn Sie in der Lage sind, diese beiden Dinge auseinander zu dividieren, und das ist ja nun häufig so, dass Sie in der Zeitung über diesen Vorgang, ich spreche jetzt gar nicht über Musik, sondern auch über andere Dinge, etwas lesen, was Sie so, als Sie dabei waren, überhaupt nicht empfunden haben. Wenn Sie in der Lage sind, diese beiden Dinge auseinander zu dividieren, wird Ihnen der Zeitungsbericht nicht schaden, sondern wird Ihnen im Grunde genommen vielleicht sogar einen zusätzlichen Aspekt liefern, den Sie erstens nicht bedacht oder gar nicht mitbekommen haben. Wenn Sie den Zeitungsbericht aber für den Vorgang nehmen, dann wird die Sache problematisch. Und das ist ein bisschen, das ist meiner Meinung nach, meine Horrorvision ist immer, wir stehen ja also kurz davor, dass nun auch das Audiovisuelle sich noch implantieren wird. Und das liegt ja alles schon auf Halde, um es mal so zu sagen. Wir wissen das ja. Das muss nur in den Markt geworfen werden. Das kann dann ganz toll sein, dass uns dann nicht aus dem Grunde, dass dann vielleicht die Konzertsäle leer wären, weil die Menschen alle zu Hause sitzen und das perfekter und schöner und visuell auch noch nachvollziehbar vor sich haben, sondern dass dieses sich dort zu Hause reproduzierende sich nicht mehr unterscheidet oder für das Bewusstsein des Zuhörers und Zuschauers sich nicht mehr unterscheidet von einem real in diesem Moment sich selbst gebärenden Vorgang. Und das ist, wie ich meine, ein Problem, was der interpretierenden Kunst, damit ist nicht nur die Musik, sondern damit ist das Theater, das Lebendige, das sich aus dem Augenblick, so gut wie auch immer vorbereitet, aus dem Augenblick herausgestaltet, diametral entgegenläuft. Und da nicht, dass es die Platte gibt, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es immer weniger Menschen geben wird, die in der Lage sein werden, diese Unterscheidung für sich selbst immer wieder durchzuführen. Wenn die Schallplatte zum eigentlichen Kunstentstehungssurrogat wird, dann ist sie eben tödlich. Und da ist sie schon lange dabei, bei vielen das zu sein.
Herr Janowski, mit welchen Komponisten gehen Sie am liebsten um? Und welche reizen Sie vielleicht besonders oder fordern Sie besonders?
Ja, die Fragestellung aufzuteilen ist sicher richtig, denn ich glaube, es geht mehr oder weniger jedem Interpreten so, dass er bestimmte Lieblingsinterpreten hat, die aber nicht zwangsläufigerweise auch die sein müssen, die er am besten kann, um das mal so zu sagen. Ich kann nicht beurteilen, oder ich würde das also sicher nicht öffentlich tun, zu sagen, was ich glaube, am besten zu können. Lassen wir also dieses Kriterium mal draußen. Es gibt eine Reihe von Komponisten, die in ihrer besonderen Komplexität zu einer ständigen und nie aufhörenden Auseinandersetzung reizen. Das ist für mich sicher Beethoven. An aller vorderster Stelle. Schumann, ich habe schon davon gesprochen, dass ich immer wieder versuche, ihn speziell auch im Ausland, wo es ihm nicht so gut geht wie hier bei uns, zu verteidigen. Wagner wird sicher, nicht alles von Wagner, um das also sehr, sehr klar zu sagen. Ich habe also ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zum Holländer zum Beispiel und kann auch im Laufe der Jahre dem Lohengrin nicht mehr so sehr, sehr viel abgewinnen. Aber ein Großteil der Spätwerke werden wird für mich immer ein neues Feld der Auseinandersetzung sein, das ist klar. Ich versuche mich Bruckner in ähnlicher Weise zu nähern, Komponisten aus diesem Jahrhundert von den, wenn ich das mal sagen darf, von den Klassikern der Moderne mal abgesehen, zu denen natürlich sicher Strawinsky, Berg, Schönberg gehören, Komponisten aus diesem Jahrhundert, die vielleicht überhaupt keine Avantgarde mehr darstellen, aber die noch leben und die für mich eine große Bedeutung haben, da würde ich aus dem Stand also mal zwei nennen. Und wenn ich 5 Stunden überlegen würde, würde mir vielleicht noch ein dritter einfallen, aber sicher nicht viel mehr. Da habe ich eine große Achtung vor und eine, die Überzeugung, dass er wirklich bedeutend ist für Lutosławski und eine große persönliche Verehrung für Messiaen. Natürlich ist speziell Messiaen ein Mann, der im Grunde genommen sich selbst schon überlebt hat, der aber eine, wie ich glaube, unglaubliche Bedeutung für nicht so sehr für die Musikentwicklung unseres Jahrhunderts hat, sondern ganz einfach für ein bestimmtes Hörbewusstsein, kurz gesagt ein wirklich bedeutender Komponist.
Nun haben Sie ja schon sehr früh Werke unserer Zeit dirigiert.
Ja.
Sind Sie generell offen gegenüber allem Neuen oder gibt es irgendwo für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, also von hier an spiele ich nicht mehr mit?
Ja, das also innerlich gibt es das schon, aber das darf man natürlich, das will ich mal in aller Offenheit sagen, das steht uns als Interpreten nicht zu, zumal wenn Sie, ich benutze mal dieses extreme Wort, wenn Sie die Macht des Programmierens haben, das heißt, wenn Sie sagen können, dieses oder jenes soll dann oder dann gespielt werden, dann muss die Frage, ob man ein bestimmtes Werk oder einen bestimmten Komponisten gerne aufführt, hinter der Frage zurückstehen, auch wenn du das nicht gerne tust, bist du nicht verpflichtet, deinem Publikum und deinem Orchester die Kenntnis eines solchen Werkes zu verschaffen. Also das muss man schön auseinanderhalten. Für mich persönlich, das ist ganz richtig, wie Sie das eben gesagt haben, ist also der das Annähern an zeitgenössische Musik innerlich eher rückläufig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die Überzeugung und das, die Verpflichtung, diese in der optimal möglichen Form einem heutigen Publikum zu präsentieren, dieser Verpflichtung bin ich mir absolut bewusst und diesen Weg werde ich auch gehen. Natürlich können Sie mit einem Orchester, das auch Oper spielt, das eine relativ begrenzte Anzahl von Konzerten hier hat, wie in Köln das Gürzenich-Orchester mit 12 Programmen, können Sie nicht wahllos hinein die Moderne schießen, wie das zum Beispiel ein Rundfunkorchester eher kann und wie das auch eher die Aufgabe eines Rundfunkorchesters ist. Weil ganz einfach die Vorbereitungsmöglichkeiten für solche Programme bei einem städtischen Orchester, das Gürzenich-Orchester ist ein solches, begrenzter sind. Aber das, was uns da möglich ist, auf den Weg zu bringen, will ich also sicher tun. Präferenzen selbst, bei mir selbst, für mich als Dirigent, die Zahl von Präferenzen der Musik, der zeitgenössischen Musik, hat sich also verengt und verkleinert, das ist richtig.
Seit 1986 sind Sie Gürzenich-Kapellmeister in Köln. Ihr Start fiel zusammen mit der Eröffnung der Kölner Philharmonie. In Köln spricht man von fast philharmonischen Wundern, die Sie vollbracht hätten. Das betrifft sowohl den Aufschwung des Orchesters, aber auch den damit verbundenen Aufschwung des Kölner Musiklebens allgemein. In diesen Monaten nun feiern Sie Jubiläum mit dem Gürzenich-Orchester, das vor 100 Jahren
in städtische Regie übernommen worden ist. Ja.
Was bedeutet Ihnen die Arbeit in Köln und insbesondere die Arbeit mit diesem Orchester?
Also da gibt es durchaus natürlich eine gefühlsmäßige Komponente, die ich auch nicht verhehlen möchte. Ich habe hier studiert, ich bin hier Korrepetitor gewesen, in Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin, hat immer als einen Bezugspunkt Köln gehabt. Köln ist die Metropole, die Kapitale dieser ganzen riesigen Region. Und ich durch die Lehrjahre so ein bisschen mitgeprägt. Ich bin kein Kölner, aber ich fühle mich also der Kölner Mentalität der Netten. Es gibt auch eine weniger nette, aber es gibt eine sehr, sehr sympathische und nette Kölner Mentalität, der fühle ich mich sehr nahe und das verhehle ich auch überhaupt nicht. Ich habe persönlich ganz einfach 86 mit meinem Start hier insofern Glück gehabt, als zwei oder drei Dinge zusammengefallen sind. Das Orchester musste qualitativ einen anderen Weg beschreiten, das war ganz klar. Dieser Tatsache ist sich das Orchester auch bewusst gewesen. Es hat mit dem neuen Saal gar nichts zu tun. Das Orchester hat das auch gewollt und da sind wir uns im Grunde genommen, das Orchester und ich, sind wir uns auf halbem Wege begegnet und das hat sich glücklicherweise offensichtlich ganz gut angelassen. Dazu ist gekommen, dass es, oh Wunder, auch in der Nachkriegszeit in Deutschland noch möglich war, einen Saal zu bauen, der auch schön aussehen kann. Das ist ja heute die Ausnahme. Die akustischen Probleme des Saals sind noch nicht endgültig gelöst, aber vielleicht kann man sie irgendwann mal lösen, wenn man mal wieder ein bisschen Geld hat. Dadurch ist durch das plötzliche Dasein dieses Saals auch von unserem Publikum eine große Erwartungshaltung, eine neue Erwartungshaltung, eine aber sehr positive, nicht eine bösartig kleinkrittelnde, sondern eine generöse Erwartungshaltung an uns gestellt worden. Das Orchester ist sich dessen irgendwie bewusst gewesen und es hat dann auch irgendwie gleich zu Anfang, es ist in der richtigen Weise losgegangen. Und wir spüren, glaube ich, alle in dieser Philharmonie, das Orchester und ich, dass zwar an diese Ansprüche gewöhnt sich das Publikum natürlich, es fordert mit der Gewöhnung natürlich etwas. Wir stehen in der Konkurrenz zu dem wirklich großartigen WDR-Orchester. Wir stellen erfreut fest, dass wir, wie auch immer man das im Einzelnen bewerten mag, in dieser Konkurrenz nicht ersaufen, sondern dass wir dort auch leben können. Also ich habe bestimmt nicht das Kölner Musikleben auf Trab gebracht. Das Kölner Musikleben ist durch die Dualität dieser beiden Orchester neu in Bewegung geraten. Zum Kölner Musikleben ist dem Saalmanagement, von der Köln Philharmonie, von dieser GmbH sehr, sehr vieles zur Belebung beigetragen worden. Wir können uns sicher, darauf sind wir sicher ganz allgemein stolz mit dem Orchester, wir können uns sicher anrechnen, als Positivum anrechnen, dass wir in dieser neuen Flut des Angebots in Köln nicht nur nicht untergegangen sind, sondern dass wir dort einen sehr, sehr wichtigen, vielleicht einen der beiden wichtigen Plätze dort behauptet haben. Darüber bin ich sehr froh. Wir haben eigentlich keine Sorgen, was den Zulauf unserer Konzerte angeht. Und so ist also von dieser Seite aus mein Zurückkommen nach Köln an sich für mich selbst in einem durchaus positiven Licht zu sehen. Ich bin mir der geradezu, also rührenden Zustimmung des Kölner Publikums hier sehr, sehr bewusst und das freut mich natürlich.
Welche Schwerpunkte haben Sie im Jubiläumsjahr gesetzt?
Also das Jubiläumsjahr ist ja nun dieses Kalenderjahr 88. Wir haben zu dem bewussten Datum des Jubiläums 100 Jahre ein exorbitant, in jeder Weise exorbitantes Werk werden wir zur Aufführung bringen. Wir haben das gewählt zur Aufführung, die Chorlieder von Schönberg. Weil das Orchester, was ja nun mittlerweile riesig groß ist, sich da in seiner Gänze und Breite und Fülle präsentieren kann. Und wir glauben, dass es einem 100-jährigen Jubiläum durchaus positiv ansteht, ein Werk, was vielleicht alle 30 Jahre einmal gespielt wird, dazu zu wählen. Wir haben immerhin es geschafft, dass ein bekannter, aber sehr umstrittener Komponist der Gegenwart, Karl-Heinz Stockhausen, der noch nie mit dem Kölner Gürzenich-Orchester etwas zu tun hatte, in der nächsten Saison eines seiner Werke selbst mit diesem seinem, wenn Sie so wollen, mit dem städtischen Orchester seiner Heimatstadt zur Aufführung bringen kann. Ich sehe darin irgendwo, wenn Sie so wollen, eine logische Konsequenz zu dem, was einmal in den frühen 60er Jahren die Kölner Oper für Bernd Alois Zimmermann getan hat. Es ist keine Uraufführung, aber es ist der Versuch, dass ein großes deutsches Orchester, was nicht Rundfunk ist, sondern was dem den Zwängen, den Probenzwängen eines täglichen Opern- und Konzertbetriebs unterliegt, es doch möglich machen kann, ein Werk Stockhausens, das exorbitante, detaillierte und bis in Kleinigkeiten hinein komplizierte Probenorganisation erfordert, ermöglichen kann. Ich glaube, das ist schon durchaus etwas, was positiv ist. Das Orchester wird auch wieder beginnen, sich in mühevoller Abstimmung mit der Oper auf Konzertreisen begeben zu können. Im nächsten Jahr ist es eine längere England-Tournee und ein kurzer Abstecher für 2 oder 3 Konzerte in Paris. Im Jahr darauf eine Schweizreise, das wird sich sicher fortsetzen. Das heißt, es wird vielleicht das Orchester sich nach außen hin auch wieder ein bisschen den alten traditionellen Glanz aufpolieren können, der dieses Orchester ja zumindest in den ersten 2 oder 3 Dekaden dieses Jahrhunderts in großartiger Weise begleitet hat.
Und wo liegen Ihre sonstigen Aktivitäten in den nächsten Jahren? Ich habe gelesen, dass Sie an der Met im Februar 89 die Salome dirigieren. Können Sie vielleicht noch so ein paar Schwerpunkte nennen?
Ja, also was die Oper angeht, wie gesagt, an der Met im nächsten Februar eine neue Salome und 1990 in Brüssel ein neues Totenhaus von Janáček. In Dresden, ich glaube auch 89 im Dezember, eine neue Zauberflöte. Der Dresdner Staatskapelle werde ich sicher auf irgendeine Weise immer verbunden bleiben. Das ist ein Orchester, was ich sehr, sehr gerne habe. Wir haben sehr, sehr gute menschliche Beziehungen zueinander. Und einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre gehe ich normalerweise dorthin zu Konzerten. Und nun hat sich also auch mal eine Periode gefunden, wo ich das Orchester quasi 3 Wochen ohne Pause habe. Und da wird es also eine neue Zauberflöte geben, dann wird es an der Met 2 Jahre später eine Arabella sein. Das ist dann, glaube ich, schon 90 oder 91. Das ist so das, was mir im Moment gerade einfällt. Und natürlich hier in Köln auch dann, nachdem ein konzertanter Ring hier gelaufen ist, ab 89 mit Herrn Horres zusammen in der Oper sich zu realisieren, zu beginnender Ring.